Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Wir sind gemeinsam in das Jahr 2026 gestartet, ein Jahr, das für die Neue Oper Wien einen echten Neubeginn markiert. Unter der neuen Intendanz von Anna Suschon und Alexander Keimbacher verändert sich nicht nur die künstlerische Handschrift, sondern auch der Blick darauf, wie wir Oper erzählen, wo wir sie zeigen und welche Schichten wir freilegen wollen. Vielleicht haben Sie es schon online verfolgt oder hier im Podcast oder vielleicht waren Sie auch live dabei. Unser Jahresprogramm Schichten hat inzwischen eine solche freigelegt. Unser erster Hotspot, Les Deux, ist bereits geschlagen. Ein Abend, der nicht nur humorvoll und leichtfüßig war, sondern auch dank Ihnen, unserem Publikum, zu etwas ganz Besonderem geworden ist. Danke, dass Sie mit uns in die Bezirke gegangen sind und diese Reise mitgetragen haben. Die zweite Jahreshälfte wird ein echter Kraftakt. Zwei große Produktionen, zwei Hotspots, neue Räume, neue Künstlerinnen, neue Künstler. Und genau deshalb möchten wir heute schon einen ersten Blick auf die beiden großen Produktionen der Neuen Oper Wien werfen. Zu beiden wird es hier auf diesem Kanal noch vertiefende Folgen geben. Heute geht es um die Stücke und auch um ein bisschen etwas anderes, nämlich um die Menschen dahinter. Ich frage mich nämlich, wer sind eigentlich Taro Morikawa und Emily Hehl, die Oskar Strasnoys Geschichte im Mack und Liza Lynns Tree of Codes im Reaktor in Szene setzen? Und praktischerweise sitze ich hier an einem Tisch mit Ihnen und darf Fragen stellen, damit Sie und ich erste Eindrücke bekommen. Hallo Emily, hallo Taro, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Bevor wir über die Stücke sprechen, die zwar sehr unterschiedlich, aber energetisch ungefähr gleichwertig sind, wie ich finde, würde ich gerne bei euch anfangen. Und zwar würde ich euch bitten, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt und sagt, wer ihr seid, wie ihr zu dem Handwerk gekommen seid, das ihr ausübt und natürlich, welche Wege euch zur Neuen Oper Wien geführt haben.
Mein Name ist Taro Morikawa. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, aber wie der Name wahrscheinlich schon verrät, kommen meine Eltern aus Japan und sie sind auch MusikerInnen und mein Vater spielt im Orchester von der Volksoper Wien und so bin ich musikalisch aufgewachsen. Meine Mutter ist auch professionelle Cellistin und ich war aber eigentlich bis kurz vor der Matura nicht so sehr für Musik begeistert. Ich war eher der Sportler. Ich habe 10 Jahre lang Tischtennis gespielt, habe auch viel jongliert. Aber dann habe ich mit 17 wurde ich von meiner Mutter gezwungen, in die Oper zu gehen, aber lustigerweise auch nicht eine Oper, sondern ein Ballett, und zwar Romeo und Julia von Prokofjew. Und das hat mich dermaßen inspiriert, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt etwas mit Musik machen, etwas mit klassischer Musik. Und meine Eltern waren natürlich schockiert, als professionelle MusikerInnen haben sie sich gedacht, okay, du hast nur Sport gemacht, du hast nichts mit Musik zu tun gehabt. Was ist möglich? So, du hast gerade dein Stimmbuch gehabt, das heißt, vielleicht funktioniert Gesang noch. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, Gesang ist Musik und Schauspiel, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Und so habe ich die Aufnahmeprüfung 2 Jahre später probiert und bin dann auf die Universität gekommen, in Wien an der MDW, und habe zunächst mal Gesang studiert als Bass. Und während dem Studium habe ich aber gemerkt, dass ich doch ein bisschen kreative Arbeit selber auch machen wollte, weil als Sänger habe ich mich etwas eingeschränkt gefühlt und habe dann auch mit Regie begonnen und so wurde ich ins Regiestudium aufgenommen und habe dann wirklich gemerkt, dass es mein Weg sein wird. Also ich wollte immer noch mit Musik was zu tun haben, mit Schauspiel, aber mit der zusätzlichen kreativen Freiheit, die man als Sänger nicht auf diese Art und Weise hat. Und ich habe glücklicherweise letztes Jahr bei dem Johann Strauss Festival assistiert und dabei Anna Suschon kennengelernt und wir haben uns gleich super verstanden und genau, ich habe ihr ein paar von meinen inszenierten Sachen gezeigt, darunter meine Fledermaus, die ich als Diplominszenierung auf der Universität gemacht habe. Somit ist es dann zur Geschichte gekommen und ich freue mich wahnsinnig, dass ich mein Debüt in Wien, in der Neuen Oper Wien, mit so einem unüblichen Stück machen kann.
Das heißt, eure Wege haben sich beruflich gekreuzt?
Genau.
Okay, ja. Verstehe. Und Emily, was hat dich zur Neuen Oper Wien verschlagen, beziehungsweise stelle ich kurz unserem Publikum vor?
Mein Name ist Emily Hehl und meine Geschichte ist ein bisschen anders verlaufen als deine. Ich komme aus Süddeutschland, aus dem Allgäu und bin zwischen den Kühen fernab der Oper aufgewachsen. Und habe aber eine sehr musikalische Familie, niemand professionell, aber habe Akkordeon und Klavier gelernt und hatte eine Brieffreundin in England. Und die habe ich mit 15 besucht und die haben mich mitgeschleppt ins West End. Und da habe ich zum ersten Mal Musiktheater gesehen, kein Wort verstanden, aber war so fasziniert davon, dass ich dann gegoogelt habe, wer das so zusammensetzt. Und dann stand da Regie und ich habe beschlossen, das mache ich jetzt. Und seitdem habe ich viel assistiert und Praktika gemacht und irgendwie meinen Weg in die Theaterwelt gefunden. Aber nicht ausschließlich Oper. Ich arbeite regelmäßig mit der Neat Company in Belgien, eine fast 40 Jahre alte Theaterkompanie, die wirklich zwischen den Künsten interdisziplinär arbeitet. Und dann hat es mich über ein paar Umwege nach Wien gebracht. Und hier lebe ich jetzt. Und Anna habe ich kennengelernt vor vielen Jahren, als ich assistiert habe am Theater an der Wien. Da sind wir uns das erste Mal begegnet. Und dann einige Jahre später nochmal in Graz, als ich da Les Deux inszeniert habe, was eigentlich erst ein sehr kleines Projekt war, als kleines Projekt begonnen hat. Und Anna hat es dort gesehen und gefragt, ob wir das nicht mit nach Wien bringen möchten. Genau, so bin ich zur Neuen Oper gekommen und freue mich natürlich auch sehr, dass wir gemeinsam dieses riesengroße Projekt unternehmen dürfen, gemeinsam mit dem Klangforum Wien, die ich auch aus einer früheren Arbeit von der Neat Company kenne. Und freue mich sehr, dass ich mit diesen Menschen jetzt in ein neues Projekt starten darf.
Danke euch für eure Vorstellung. Ich freue mich auch. Also es sind wirklich zwei ganz, ganz spannende Herausforderungen, die wir hier haben. Und vielleicht beginnen wir jetzt, vielleicht kommen wir ein bisschen zu den Stücken, weil natürlich wollen wir euch kennenlernen. Wir wollen ein bisschen aber natürlich auch die Stücke kennenlernen, die ihr inszeniert. Und dann beginnen wir jetzt chronologisch. Taro Geschichte ist als erstes dran. Geschichte hat Premiere am 16. September im MAG. Ist gleichzeitig die Wiener Erstaufführung. Ich habe mich ja auch ein bisschen durch deine Biografie gelesen. Schön, dass du uns das nochmal gesagt hast. Aber ich habe mich auch etwas durchgelesen und da fällt mir sofort eine unglaubliche Vielseitigkeit auf. Lustigerweise hast du gesagt, dass du am Anfang Sport gemacht hast. Mich hat sehr fasziniert. Zirkus, Magie, Operngesang, auch jetzt Regie. Ich habe mir gedacht, es fehlt eigentlich nur noch eine Extremsportart. Lustig, dass du vorhin gesagt hast, dass du viel Sport gemacht hast. Und ich habe mich gefragt, gibt es bei so einer großen Vielseitigkeit einen roten Faden in diesen Disziplinen, der vielleicht es dir auch ermöglicht, jetzt diese Geschichte von Oskar Strassneu da irgendwie besser heranzugehen?
Ja, also die Vielseitigkeit hilft mir bei jeder Inszenierung, aber vor allem bei Geschichte muss man besonders viele Möglichkeiten herannehmen, weil die Musik ist eine A Cappella, also das Stück ist eine A Cappella-Oper oder Operette und das bedeutet, wenn die Sänger aufhören zu singen, dann hat man einfach eine Stille, eine Leere und manchmal wird auch gesprochen, aber es gibt da jetzt keinen Grundpuls, der normalerweise von einem Orchester getrieben wird. Und da muss man visuell mit verschiedenen Bewegungen, finde ich, so eben wie du sagst, einen roten Faden haben, damit die Spannung nicht in der Mitte unterbrochen wird, ungewollt. Also Spannungen kann man ja immer brechen, wenn man es will, aber ich glaube, für mich wird die Schwierigkeit bei diesem Stück sein, einen Weg zu finden, sodass die nicht vorhandene Orchesterbegleitung, dass man das visuell versucht zu gestalten. Und dabei hilft die Vielseitigkeit natürlich sehr. Also es gibt eine Szene, wo Tennis gespielt wird. Für mich ist da die große Frage, okay, ein Tennisplatz kann man jetzt nicht so auf die Bühne stellen, weil wir haben ganz viele verschiedene Orte. Und was ist Tennis? So, also ich habe 10 Jahre lang Tischtennis gespielt, aber es ist trotzdem eine ähnliche Sportart. Was ich so faszinierend finde an allen Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe, war, von außen betrachtet scheinen manche Sachen komplett anders, als wie man es selber macht. Ganz, ganz konkretes Beispiel, das wirst du wahrscheinlich wissen, wenn du in der Natur aufgewachsen bist, hast du sicherlich auch warst du reiten?
Ja,
hast du,
ich ja, war ein ja, Pferdemädchen.
Ja, ja, ja. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und ich habe mir gedacht, okay, reiten ist... Wozu macht man das? Weil von A nach B zu kommen, gibt es ja dafür schon Fahrräder, Autos, ist viel praktischer. Aber dann, nachdem ich das probiert habe, habe ich gemerkt, es geht nicht darum, von A nach B zu kommen, sondern es geht um die Kommunikation zwischen dir und einem Wesen, das tausendmal so stark ist wie du. Dass man diese Perspektive sieht, wenn man tausende Sachen probiert hat, das finde ich schön, dass ich in meinem Beruf als Regisseur das auf die Bühne projizieren kann.
Mhm. Sehr interessant, was du da sagst. Sehr spannend auch, wie du das so verknüpfst. Es gibt noch eine wesentliche, also dass die Oper ohne Orchester ist, ja, darüber reden wir vielleicht gleich nochmal. Aber es gibt noch eine weitere Herausforderung, und zwar gibt es 6 Sängerinnen und Sänger, die auf der Bühne stehen, die aber, wenn ich richtig gezählt habe, 15 Rollen verkörpern.
Ja, das ist richtig, ja.
Natürlich, jetzt mache ich auch seit ein paar Jahren schon Theater, natürlich fallen mir dann gleich solche Marker auf wie: Ah, löse ich das jetzt als in der Regie über das Kostüm oder löse ich das über die Requisite? Hast du da schon eine Idee? Möchtest du uns schon was verraten,
ja,
welche
gerne,
Rollen
ja.
das vielleicht sind und wie du das auflösen magst?
Ja, also ich gehe zuerst mal die Stücke meistens sehr technisch an. Ich schaue mir an, okay, wie viel Screentime haben denn unsere Charaktere? Und wenn ich merke, dass zum Beispiel die Zarenfamilie insgesamt nur 2 Minuten Screentime haben, denke ich mir, okay, wie mache ich denn überhaupt den Umzug dorthin? Weil wenn ein Umzug 1/2 Minute dauert und sie sind schon in dieser Rolle, haben sie dann nur noch 1 Minute und zahlt sich das überhaupt aus? Versteht das Publikum überhaupt, dass das ein anderer Charakter war? Was erzähle ich damit? Und zum Beispiel bei dieser Zarenfamilie, die ganz kurz auftaucht, habe ich mir gedacht, das stellen wir nur als Puppen dar, aber auch auf eine ganz vereinfachte Art und Weise. Und dadurch, dass danach gleich die Kaiserfamilie, also aus dem deutschen Kaiserreich, also Wilhelm II., vorkommt, haben wir gedacht, okay, er und seine Minister, sie porträtieren anhand von diesen einfach dargestellten Puppen die Zarenfamilie und überlegen sich, was die sich in diesem Moment kurz vor Kriegsbeginn denken könnten. So, dass man auf diese andere Art und Weise nicht immer durch Kostümierung, sondern durch eine andere Ebene die verschiedenen Charaktere zeigt.
Und jetzt haben wir schon gehört, Zarenfamilie, Kaiserfamilie, vielleicht sollten wir unserem Publikum noch einen kleinen Hinweis geben, worum es überhaupt in Geschichte geht. Magst du das übernehmen oder soll ich das kurz erzählen, ganz wie du möchtest?
Ich kann es gerne mal ausprobieren. Wenn es mir nicht gut gelingt, dann überlasse ich es dir dann. Also in Geschichte geht es mal ganz kurz gesagt um einen Menschen, eine Person, die es überall auf der Welt gibt, in jeder Gruppe, in jeder sozialen Schicht, in zum Beispiel Religionen, in Kulturen, gibt es da immer eine Person, die nicht verstanden, nicht respektiert wird, weil sie anders ist. Und das ist in unserem Fall unser Hauptcharakter, der Witold Marem Gombrowicz, so heißt auch der Autor von diesem Stück. Und er ist barfuß. So, er geht barfuß durch die Welt und das ist der Grund, weshalb ihn seine Familie nicht akzeptiert. Und genauso wird er in der Schule nicht akzeptiert, genauso wird er von seinen Freunden nicht akzeptiert. Und dann vermischen sich die Welten auf einmal und dann verwandelt sich der Witold auf einmal zu dem Attentäter, der in Sarajevo den Thron Prinzen,
Gavrilo Princip,
ja,
genau,
ermordet hat. So, und Witold verwandelt sich dann von einem Menschen zum nächsten, die allesamt quasi barfuß sind und nicht von der Welt akzeptiert werden. Die Vaterfigur verwandelt sich genauso, also sie ist zuerst eine ganz normale Vaterfigur in einer Familie, dann wird er zu einem Schullehrer, dann wird er zum Zaren, zum deutschen Kaiser Wilhelm II. Und so weiter. Das heißt, wir sehen sozusagen Archetypen, die, egal ob wir jetzt in der Familie sind, in einem ganz kleinen privaten Kreis oder in der Politik sind, haben wir dieselben Personen, die dieselben Fehler begehen. Und dadurch, dass Witold nur wegen seiner Barfüßigkeit, nur weil er ein bisschen anders ist, wird er von anderen Menschen nicht angehört, obwohl er eine potenzielle Lösung zur Vermeidung des Ersten Weltkriegs hat. So, Ich glaube, es ist besser, wenn du das erklärst, weil so, das war jetzt sehr, sehr kompliziert erklärt von mir, glaube ich.
Ich finde die Erklärung oder die Handlung gar nicht schlecht erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, der Witz an der Sache ist natürlich, was wir als Publikum sehen, ist, dass wir einen Burschen haben, der in einer Familie ist, der nicht akzeptiert wird und der sich aber auch die Archetypen nimmt und der versucht, sich mit seiner Fantasie auch ein bisschen zu retten. Der versucht, sich selber in der Geschichte zu verankern und sich selbst zu suchen in der Geschichte und dann eben durch, dass er auch Geschichte in seinem Kopf lebendig macht, dass er sich diese Personen sucht. Ich fand deine Erklärung durchaus nachvollziehbar.
Ja, also das Stück ist schwierig zu erklären, weil viele Dinge scheinbar grundlos passieren. Auf einmal sind wir in der Zarenfamilie, auf einmal wechselt sich die Szene zu einer Richterszene, auf einmal sind wir in der Schule, ohne dass wir da eine chronologische Reise durchleben, sondern es geschieht von einem Moment auf den anderen. Und es ist dabei wichtig, wenn man sich dieses Stück anschaut, dass man eben diesen einen roten Faden nicht verliert, dass es eben um diesen Archetypen geht. Und egal, ob man im 20. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert ist, zieht sich dieselbe Story durch.
Dankeschön. Das waren tolle Einblicke für Geschichte. Am 16. September hast du Premiere. Ja. Haben wir alle Premiere im MAG. Wir freuen uns schon. Wir wechseln jetzt die Welt. Sozusagen, wir bleiben immer noch auf der Bühne. Aber wir wechseln die Welt von Strasnois durchaus fragmentierte Erzählweise, wie du uns gerade beschrieben hast, Taro, zu einer ganz anderen und zu einer sehr faszinierenden Form von Musiktheater, und zwar zu Liza Lim's Tree of Codes. Die österreichische Erstaufführung ist am 31. Oktober im Reaktor. Das Stück wurde, glaube ich, 2016 uraufgeführt von der Oper Köln, war auch ein Auftragswerk. Und Emily, du bist, was du gesagt hast, du bist Regisseurin, du bist aber auch Musikerin. Natürlich habe ich mir deine Biografie auch ein bisschen zu Gemüte geführt. Und was mir aufgefallen ist, dass diese sinnliche und physische Dimension bei dir sehr stark in den Fokus tritt in deiner Arbeit. Und du arbeitest gerne, was du vorhin auch angerissen hast, an der Schnittstelle zwischen Oper und Konzert und Chor, Orchester. Also du nimmst alles und spannst um alle Akteurinnen und Akteure einen Bogen. Und Tree of Codes, wir kommen vielleicht nachher noch zum Inhalt. Was war der Moment, als dieses Stück zu dir gesprochen hat? Oder wo dockt dieses Stück an deine künstlerische Arbeit an?
Dieses Stück hat schon angedockt, als ich gesehen habe, wie es besetzt ist. Es ist nämlich eine Sängerin, ein Sänger, dann ein Klarinettist, der auch singt. Und dann gibt es ein relativ großes Ensemble von MusikerInnen. Und all diese Menschen sind gleich wichtig, sind auf einer Ebene. Alle diese Darstellenden, egal ob am Instrument oder mit der Stimme, erzählen gleichermaßen. Das finde ich eine ganz tolle Form von Musiktheater, in der diese Menschen horizontal miteinander darstellen und erzählen. Und das war schon der Moment, als ich das gesehen habe, wie dieses Stück aufgebaut ist, dass ich total fasziniert war und mich sehr gefreut habe, in diese Welt einzutauchen. Und dann ist es aber auch ein sehr besonderes Stück und das Programm Schichten der Neuen Oper passt da ganz hervorragend. Der Untertitel dieses Stücks lautet Cutouts in Time, also Ausschnitte aus der Zeit. Und möchtest du was sagen?
Ja, danke, dass du das sagst, weil natürlich wäre das auch eine Frage von mir gewesen. Diese Cutouts in Time, da war ich am Anfang auch so ein bisschen, wie soll denn das passieren? Weil Zeit ist ja eigentlich linear. Also wir nehmen sie zumindest linear wahr.
Wir nehmen sie linear wahr, das ist richtig. Sie ist es nicht. Und in diesem Stück vermischen sich alle Zeiten, Ebenen und Schichten dieser Welt. Von dem toten Material, von Tieren, Natur, Technik, das, was kommen wird, das, was schon war. All diese Zeiten, diese Ebenen sind Schichten und wir gehen durch diese Schichten durch. Und diese Sachen verbinden sich auf unerklärliche Weise. Und es ist ein so poetisches und sehr intensives Stück, musikalisch, aber auch inhaltlich, Und als ich zum ersten Mal die Aufnahme gehört habe, es wurde eben erst einmal wirklich aufgeführt, war ich völlig fasziniert, weil das so ein farbenreiches Stück ist. Also von kleinen Sololinien, die irgendwie alles über die Menschheit erzählen, von einer kleinen Violine gespielt, bis zu Instrumenten, die quasi neu zusammengesetzt wurden. Also es ist wirklich alles, was man faszinierend finden kann an alter Musik oder neuer Musik, findet sich in diesem Stück.
Wollen wir vielleicht einen Versuch der Handlung unternehmen?
Das können wir gerne tun. Wir können es versuchen. Wir werden scheitern, aber das ist in Ordnung.
Vielleicht wollen wir es versuchen. Vielleicht macht das Scheitern ja auch unserem Publikum Lust, sich das anzuschauen.
Absolut. Ich glaube, bevor wir so in diese Handlung eintauchen, hilft es einmal zu verstehen, woher dieses Werk kommt. Und zwar Tree of Codes ist ein Buch von Jonathan Safran Foer, das er wiederum basiert hat auf Kurzgeschichten von Bruno Schulz. Bruno Schulz war ein polnisch-jüdischer Autor, der eigentlich Lehrer war und nebenher Geschichten geschrieben hat, sehr viele Kurzgeschichten. Und es gibt eine Kurzgeschichtensammlung von ihm, die heißt Street of Crocodiles. Die kann ich jedem Hörer, jeder Hörerin sehr ans Herz legen. Das ist wirklich eine Reise in eine Fantasiewelt, wie man sie selten erlebt hat. Also ganz viele Motive von Labyrinthen, Büchergeschäften, Marktplätze, Flohmärkte. Also alles, was irgendwie magisch ist, findet sich in diesen Kurzgeschichten. Und Jonathan Safran Foer nimmt diese Geschichten und schneidet Dinge aus diesen Geschichten aus. Also physisch aus diesen Geschichten werden Löcher geschnitten. Und aus diesen Löchern und den Schichten, die man dadurch sieht, setzt sich dieses neue Buch zusammen. Und genau so, oder das war die Grundlage für Lisa Lim, sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Das heißt, ja, es gibt so eine grobe Handlung, aber es sind vor allem ganz viele unvollendete Geschichten. Es sind ganz viele kurze Ausschnitte in Welten, in Geschichten, denen man folgen kann und die man wieder verliert. Es gibt eine Vaterfigur, es gibt eine Figur eines Sohnes und es geht um die Beziehung dieser beiden Menschen. Es geht um Leben und Tod und wie man sich durch diese Welt zurechtfindet, wie man sich damit zurechtfindet, wenn ein Mensch diese Welt verlässt und wie eigentlich nichts diese Welt jemals verlässt, denn selbst wenn jemand stirbt und sich wieder verwandelt in was anderes, sei es Asche oder Erde, da ähneln sich diese beiden Stücke vielleicht. Die Idee, dass nichts wirklich verschwindet, sondern sich verwandelt und was Neues daraus entsteht und vielleicht eine Pflanze daraus entsteht, wie dann plötzlich diese Welten in Dialog treten können.
Ich glaube, wir sind gar nicht gescheitert an der Hand. Ich hoffe, dass das jetzt unserem Publikum sehr viel Lust gemacht hat. Wir sind ja bei der Neuen Oper Wien. Und die Neue Oper Wien heißt ja nicht so, weil sie so wahnsinnig neu ist, sondern weil sie zeitgenössische Musik aufführt. Das heißt, wir haben es ja meistens mit Stücken zu tun, die sehr jung sind. Tarot-Geschichte ist ja ein bisschen älter zumindest, ist schon zumindest deutlich über zehn Jahre alt. Das ist schon viel für die Neue Oper Wien. Emily, Tree of Codes ist 2016 uraufgeführt worden. Geschichte ist schon ein paar Mal gespielt worden. Tree of Codes jetzt zum zweiten Mal. Wenn man sich mit so einem Stück beschäftigt, das erst einmal gespielt wurde, kommt man nicht umhin, kurz mal in zumindest 5 Rezensionen zu schauen, die nach der Uraufführung online gegangen sind, 2016. Und da muss man sich auch nur 5 anschauen, um zu merken, es wurde sehr unterschiedlich aufgenommen, dieses Stück. Viele loben eigentlich die sinnliche Klangsprache, die du hervorgehoben hast, aber viele haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Geschichte. Beeinflusst dich das eigentlich?
Ich lese keine Rezensionen, weder zu anderen Werken noch zu meinen eigenen. Weil ich glaube, jeder Mensch darf eine Meinung zu einem Stück haben und Dinge empfinden oder nicht empfinden, verwirrt sein oder fasziniert. Aber ich möchte meine Meinung nicht auf dieser Grundlage bilden. Und mein Zugang zu diesem Werk ist wichtiger als der Zugang der Menschen, die es vor 10 Jahren gesehen haben, für meine eigene Arbeit. Und trotzdem kann ich nachvollziehen, das, was du nennst und beschreibst, dass Menschen damit hadern, eben weil es keine Narration gibt. Und wir, also keine stringente, logische Narration, wie es sie vielleicht bei Puccini oder Verdi gab. Und wir leben durchaus in einer Zeit, in der wir dazu tendieren, Dinge zu vereinfachen oder uns manchmal danach sehen, dass eine sehr komplexe Welt hoffentlich irgendwie vereinfacht und greifbar gemacht wird. Und das tut dieses Stück nicht für uns. Und ich glaube, das ist die Stärke dieses Stückes, zu akzeptieren, dass die Welt komplex ist. Und deswegen finde ich die Kritik sehr aussagekräftig, dass Menschen mit einer Komplexität zu kämpfen haben. Und trotzdem liegt mir sehr, sehr viel daran. Und da haben wir, es wird im Reaktor stattfinden. Das ist ein ganz faszinierender, wirklich toller Raum, ästhetisch, aber auch akustisch. Liegt mir sehr viel daran, das Publikum nicht verloren in dieses Stück zu schicken oder dass das Publikum verloren aus diesem Werk rausgeht, sondern die Menschen dazu ermutigen, dass es in Ordnung ist, wenn man einen Teil auch nicht vollkommen mit seinem Hirn verstehen kann. Ich glaube, da liegt eine große Kraft dieses Werks und von Theater überhaupt, dass man nicht immer alles kognitiv intelligent verstehen muss, auch wenn wir irgendwie darauf getrimmt sind, sondern auch einfach mal zulassen darf, dass einen das berührt oder verwirrt.
Danke übrigens für das Stichwort Reaktor. Wir spielen ja im Reaktor und im Mark. Wie geht ihr mit euren Spielstätten um?
Also wir hatten die Bühnenbegehung letztes Jahr und ich habe gesehen, also dieser Raum ist ein wunderschöner Vortragssaal mit richtig schönen Holzvertäfelungen an den Wänden. Und dieser Ort ist eigentlich perfekt für das Stück Die Geschichte, weil es gibt auf der Seite auch so, wie nennt man das, so Traversen oder was ist das? Wie nennt man das denn? Ja, einfach eine Abgrenzung, ja. Und das passt sofort zu einer Gerichtsszene. Also die Bühnenbildnerin Vanessa Pressel und ich haben gesagt, wir nehmen den Raum und benutzen ihn genauso, wie er ist. Es gibt auch eine riesen Projektionsfläche und das erinnert gleich an eine Schultafel und das werden wir auch für diese Schulszene benutzen. Und also ich war begeistert, wie ich diesen Raum gesehen habe.
Das ging mir beim Reaktor nicht anders. Wir hatten auch letztes Jahr irgendwann die Begehung und dieser Raum ist in meinen Augen einer der schönsten Aufführungsorte, nicht nur dieser Stadt, sondern dieses Landes und Europas. Es ist wirklich, also wer noch nicht im Reaktor war, kommen Sie zu Tree of Codes oder zu irgendeiner anderen Veranstaltung. Also dieser Raum ist es wirklich wert, gesehen zu werden. Das Besondere ist aber, dass man ihn nur sehr schwierig bespielen kann, weil es ein so nicht fragiler Raum ist, aber man muss sehr vorsichtig sein. Man kann nichts an die Wand lehnen, man kann nichts hängen. Also man muss Theater wirklich anders denken, als man das in einer Guckkastenbühne machen würde, was für dieses Stück hervorragend ist. Und gemeinsam mit meiner Ausstellerin Emma Gaudiano versuchen wir wirklich, das gesamte Gebäude zu bespielen. Es gibt einen sehr großen Raum, in dem auch die hauptsächliche Aufführung stattfindet. Aber es gibt auch ein altes Kino und eine alte Bibliothek, die auch ihren Weg in einige Filme gefunden hat. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, all diese Räume zu nutzen.
Emily Taro, ich glaube, wir haben sehr viel über euch gesprochen. Danke für eure Einblicke, ein bisschen auch über die Stücke. Ich freue mich auf vertiefende Folgen mit euch. Es ist faszinierend zu hören, wie unterschiedlich die Stücke sind, wie unterschiedlich aber auch eure Zugänge sind, auch sein müssen, glaube ich, mit diesen unterschiedlichen Stücken. Oskar Strasnoys Geschichte, ein Stück wirklich in Fragmenten, Perspektivwechsel, Kammermusik, aber ohne Orchester, am 16. September im Mark. Und Liza Lims Tree of Codes, ein sehr poetisches Musiktheater, ein vielleicht nicht logisches, aber auf jeden Fall lustmachendes Musiktheater, eben wie das Buch, aus dem man ein paar Sachen rausgeschnitten hat, am 31. Oktober im Reaktor. Ich glaube, beide Abende zeigen, wie unterschiedlich man doch Schichten freilegen kann, was ja das Motto dieses Jahres ist. Vielleicht kann man Schichten manchmal freilegen durch etwas, was fehlt, durch etwas, was sich überlagert, vielleicht auch durch etwas, was sich verwandelt. Danke, liebes Publikum, dass Sie mit uns diesen ersten Einblick hinter die Kulissen gewagt haben. Und ich sage auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.